ARD Sounds.
Hi, da sind wir wieder. Mit der dritten Staffel von Mein Mensch und neuen Geschichten über Begegnungen, die ein Leben verändert haben. Ich freue mich schon sehr auf diese Staffel. Wir haben wieder 11 tolle und berührende Folgen für euch. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal ein großes Dankeschön sagen für eure Mails und die schönen Rückmeldungen zu unserem Podcast. Und natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die von ihrer eigenen Mein-Mensch-Geschichte geschrieben haben. So, jetzt geht's aber los mit der neuen Folge von Mein Mensch. Sind euch schon mal diese orange-blauen Plakate aufgefallen? Mit zwei Menschen drauf und der Frage, Entscheidung getroffen? Wer den QR-Code scannt, landet auf der Website vom Deutschen Organspenderegister. Vielleicht habt ihr ja schon längst einen Organspendeausweis oder habt euch schon mal Gedanken drüber gemacht. Vielleicht habt ihr euch sogar die Frage gestellt, wie es wäre, wenn ihr plötzlich dringend ein Organ brauchen würdet. Wie Susanne. 1988 diagnostizieren die Ärzte bei ihr eine unheilbare Leberkrankheit.
Ich stand mit einem Bein im Grab, so ist das, ja. Sie hat mir ein neues Leben geschenkt und hat bewirkt, dass ich dieses Leben behutsam und achtsam führen kann.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch – Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Susanne und das größte Geschenk.
Zweimal hatte ich diesen Gedanken, dass ich bald sterben werde und dass ich viele, viele Dinge in meinem Leben nicht miterleben könnte, die ich mir gewünscht habe.
Dass unser Leben irgendwann zu Ende ist, darüber denkt im Alltag niemand gern nach. Denn klar, wie sollten wir dann noch unbeschwert träumen, planen, nach vorne schauen? Also verdrängen wir diesen Gedanken lieber. Es sei denn vielleicht, man ist todkrank und es besteht keine Heilungschance mehr. Oder man braucht dringend ein Organ, um zu überleben. Fast 700 Menschen sind 2024 in Deutschland gestorben, weil es nicht genug Organspender und Spenderinnen gibt und sie kein passendes Organ bekommen haben.
Es gibt Wartelistepatienten, deren Leben ja kaum noch lebenswert ist. Wie viele sind schon von meinen Mitstreitern schon zweimal, schon dreimal in die Klinik gerufen worden und dann hat irgendwas dann doch nicht funktioniert und sie mussten wieder nach Hause fahren. Ein Albtraum.
Für Susanne beginnt dieser Albtraum schon vor langer, langer Zeit. Dass sie eines Tages 64 Jahre alt sein würde, hätte sie damals nicht für möglich gehalten. Sie ist dem Tod von der Schippe gesprungen, wie man so schön sagt. Sie hatte unglaublich großes Glück und einen Menschen, der in einer aussichtslosen Situation an ihrer Seite war und zu ihr gestanden hat. Geboren wird Susanne in Wuppertal als jüngstes von drei Kindern. Sie hat einen großen Bruder und eine anderthalb Jahre ältere Schwester.
Ich bin als Dritte eigentlich so durch die ganze Welt immer marschiert. Die Wege hatten meine beiden älteren Geschwister für mich schon geebnet. Aber ich hatte schon immer irgendwie eine gewisse Leichtigkeit in meinem Leben und habe eigentlich, glaube ich, immer schon sehr viel Freude auch immer versprüht und hat einfach immer Lust zu lachen und Spaß zu haben.
Nach der mittleren Reife macht Susanne eine Ausbildung zur Arzthelferin bei einem Orthopäden und direkt im Anschluss noch eine zweite zur Sozialversicherungsfachangestellten bei einer Krankenkasse. Eigentlich wäre sie lieber Physiotherapeutin geworden, aber die Schulgebühren sind zu teuer für die Familie. Und sie heiratet mit 24, einen Arbeitskollegen, den sie bei einer anderen Krankenkasse kennengelernt hat. In ihrer Freizeit spielt sie Hockey in der zweiten Liga. Das bedeutet zweimal in der Woche Training und an den Wochenenden ein Spiel. Susanne hat Unmengen an Energie und die muss irgendwo hin. Doch das ändert sich plötzlich.
Also die Krankheit hat sich bemerkbar gemacht durch extreme Müdigkeit, durch Schlappheit. Ich habe eigentlich meine Energie komplett verloren. Ich hatte Hautprobleme. Ich war irgendwie eigentlich ein komplett anderer Mensch. Also alles war irgendwie rausgezogen aus meinem Körper. Und dann habe ich gedacht, ich gehe mal zum Arzt, lass mich dann durchchecken. Und da hatte ich exorbitante Leberwerte, die man sich nicht erklären konnte. Und durch eine Einweisung ins Krankenhaus hat man dann nach 14 Tagen festgestellt, dass ich eine autoimmune, chronisch aggressive Hepatitis habe.
Autoimmune, chronisch aggressive Hepatitis. Das ist eine Entzündung der Leber, bei der das eigene Immunsystem fälschlicherweise die Leberzellen angreift und schädigt. Susanne ist gerade erst 26, als sie diese heftige Diagnose bekommt, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt.
Man stand irgendwann mal bei mir am Krankenbett und hat dann gesagt, mittelfristig müssen wir über eine Transplantation nachdenken. Das war ein Wort, was ich, glaube ich, vorher bewusst nie wahrgenommen habe, nie gehört habe. Und da fiel dann schon eine Welt in mir zusammen. Also ich war gerade beruflich gut unterwegs. Ich hatte geheiratet, Familie sollte gegründet werden. Ich wollte dringend Kinder haben. Das war mein Lebenswunsch eigentlich. Und all das ist natürlich in ganz, ganz weite Ferne gerutscht. Und alles stand nur noch im Grunde genommen unter der Überschrift Erkrankung im jungen Jahren. Ne? Das war schon schwierig.
Was für ein Horror. Gerade ist man noch auf der Überholspur, voller Kraft und Elan, auf dem Weg in ein wunderbares, erfülltes Leben. Und dann zack, sind alle Pläne auf einen Schlag zerstört. Wie und warum Susanne diese seltene Krankheit bekommen hat, das können die Ärzte ihr nicht sagen. Nur, dass ihre Überlebenschance bei gerade mal 10% liegt. Zum ersten Mal kommt Susanne der Gedanke, dass sie bald sterben könnte. In den nächsten Wochen und Monaten magert sie immer mehr ab und ist öfter, als ihr lieb ist, auf die Hilfe anderer angewiesen. Ihren Kinderwunsch und den Traum von einer großen Familie muss sie begraben. Um nicht auch noch den Arbeitsplatz zu verlieren, rät man ihr, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Der liegt ein paar Wochen später im Briefkasten.
Und da war der erste Moment, wo ich richtig geheult habe, weil das war für mich irgendwie so, du bist in dem Alter zu 80% schwerbehindert. Und das war schon für mich sehr, sehr viel Wut. Aber es kam auch Traurigkeit. Alle meine Freundinnen, alle meine Familienangehörigen wurden schwanger, kriegten ihre Kinder, ich kriegte sie nicht. Und das hat mir eigentlich so zu dem Zeitpunkt schon sehr mein Herz gebrochen. Seit ich 26 bin, muss ich ein Leben führen, was andere in dem Alter eben halt überhaupt nicht führen müssen. Also auch nie ohne Sorge, immer in Vorsicht lebend, zumal zu diesem Zeitpunkt die Transplantationsmedizin mir jetzt nicht unbedingt Hoffnung geben konnte.
An dieser Stelle vielleicht kurz etwas zur Transplantationsmedizin. 1963 wagt sich der amerikanische Mediziner Thomas E. Starzl nach über 200 Tierexperimenten an die ersten Lebertransplantationen am Menschen. Da ist Susanne gerade 2. Der erste Patient stirbt noch während der Operation. Der zweite nach 7 und der dritte nach 22 Tagen. Probleme bereiten den Chirurgen gleich mehrere Dinge. Zum einen bleibt nur sehr wenig Zeit, um die Leber nach der Entnahme einzusetzen. Zum anderen stößt der Körper das fremde Organ oft ab. Die Ärzte müssen das Immunsystem unterdrücken und dafür gibt es damals noch keine Medikamente. Für Susanne geht es also darum, so viel Zeit wie möglich zu gewinnen und auf medizinische Fortschritte zu hoffen.
Das hieß also, gesund leben, Sport treiben, fettfrei mich ernähren, kein Alkohol, sowieso nicht rauchen. Ich habe 16 Jahre lang Cortison genommen.
Als Hockeyspielerin ist Susanne daran gewöhnt, sich nicht unterkriegen zu lassen und auch in aussichtslosen Situationen nicht aufzugeben. Jetzt kämpft sie darum, weiter am Leben teilzunehmen. Sie versucht, sich mit der Krankheit zu arrangieren, hält sie strikt an alle Regeln der Ärzte, schluckt alle Medikamente, die sie ihr verschreiben. Ablenkung findet Susanne im Beruf. Sie reduziert ihre Arbeitszeit auf 50% und studiert nebenher Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen. Danach wird sie Bereichsleiterin und baut eine eigene Geschäftsstelle der Krankenkasse auf. In Ruhe lässt die Krankheit sie aber nicht. Müdigkeit und Erschöpfung kommen Schüben. Immer wieder muss sie für Tage oder sogar Wochen ins Krankenhaus.
Also, dass ich ins Krankenhaus musste, die Abstände wurden natürlich immer kürzer. Und es waren immer irgendwelche anderen Ausfälle. Der ganze Körper schrie vor Schmerz. Das war, wenn dann die Organe auch nicht mehr richtig arbeiten und man auch keinen Hunger, keinen Appetit, keine Energie bekommt. Ja, und es gab natürlich immer Infekte. Jeder Infekt, der in irgendeiner Form irgendwo rumschwirrte, der gehörte auch mir.
Was ich mich frage ist, ob man in so einer Situation, wenn es einem schlechter und schlechter geht, immer noch Hoffnung hat. Hoffnung, dass es irgendwo einen Ausweg gibt. Oder ob es vielleicht auch Phasen gibt, in denen man innerlich verzweifelt und denkt, das hat doch alles überhaupt keinen Sinn.
Habe ich nie gehabt. Also diese Zweifel, dass ich sage, es hat alles irgendwie keinen Sinn, hatte ich nie. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte ich das alles voll und ganz akzeptiert, dass das so ist und dass ich auch mit Sicherheit nicht diese Lebenserwartung habe, das weiß ich auch heute, die andere Menschen haben, die eben halt nicht diese Erkrankung haben.
Im Laufe der Jahre spitzt sich die Situation immer mehr zu, egal wie sehr Susanne sich bemüht, ein normales Leben zu führen. Abgesehen von den gesundheitlichen Problemen fühlt sie sich auch in ihrer Ehe nicht mehr wohl. Von ihrem Mann wird sie zwar umsorgt und in Watte gepackt, aber sie hat das Gefühl, erdrückt zu werden.
Das war nicht das, was ich für mein Leben wollte. Wir konnten das aber auch nicht mehr gemeinsam ändern. Das war irgendwie an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, wir wollen eigentlich alle beide was ganz anderes.
Die beiden trennen sich nach 14 Jahren Ehe, sind aber bis heute gut befreundet. Obwohl Susanne wegen der Krankheit schon mehr als genug Baustellen hat, lernt sie ausgerechnet in einer Baustelle einen neuen Mann kennen. Sie stehen im Stau, sehen sich in die Augen und flirten. Am Ende der Baustelle biegt der Unbekannte links und Susanne rechts ab. Das hätte das Ende dieser sehr kurzen Stauromanze sein können. Aber beide fahren rechts ran und bleiben stehen. Bis zur Hochzeit dauert es dann nur noch ein paar Monate. Susanne ist verliebt und rundum glücklich. Aber schon kurze Zeit später geht es mit ihrer Gesundheit rapide bergab. Je länger sie mit der Autoimmunerkrankung lebt, desto heftiger werden die Ausfälle. Wegen der geschädigten Leber bilden sich Krampfadern in ihrer Speiseröhre, sogenannte Varizen, die eines Tages platzen.
Das ist typisch für diese Art der Erkrankung. Die chronisch aggressive autoimmune Erkrankung ist bis zu einem bestimmten Level konstant und die fällt dann. Und da muss man total schnell reagieren.
Die einzige Möglichkeit, die jetzt noch bleibt, ist eine Transplantation. Trotz der Risiken, die nach wie vor sehr hoch sind.
Jetzt habe ich das Pech, dass ich Blutgruppe 0 negativ habe und mit einer Wartelistenspende hätte ich wahrscheinlich keine Zeit mehr gehabt. Mein Gesundheitszustand ist dann so schnell so schlecht geworden, dass ich die nächsten Monate hätte im Krankenhaus verbringen müssen und eventuell auch die Wartezeit gar nicht geschafft hätte.
Das ist das zweite Mal, dass Susanne glaubt, dass sie bald sterben wird. Für mich ist das, wie vermutlich für die meisten, ein unvorstellbarer Gedanke. Den Tod so klar vor Augen zu haben. Also nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Als ein Ereignis, das heute oder morgen oder in ein paar Tagen oder Wochen eintreten kann und wohl auch wird. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen würde, was ich dann machen würde.
Ich habe mich hingesetzt und habe für jeden einen Brief geschrieben. So nach dem Motto, was ich immer schon mal sagen wollte. Und habe dann nur meinem Mann gesagt, für den Fall, dass alles irgendwie schief geht, verteil das. Das war für mich ganz, ganz wichtig, bestimmte Dinge noch auszudrücken, die man vielleicht hinterher nicht mehr schafft, weil die Zeit einfach zu knapp wird. Und so konnte ich mit einem guten, reinen Gefühl eigentlich die Dinge auf mich zukommen lassen.
Das alles passiert im August 2001. Susanne ist 39 und hat das Endstadium der chronischen Lebererkrankung erreicht. Seit fast 14 Jahren ist sie jetzt krank und weiß schon lange, dass sie nicht ewig leben wird. Im Krankenhaus hat sie alle Abschiedsbriefe geschrieben und stellt sich auf das Schlimmste ein. Aber dann passiert etwas, womit sie niemals gerechnet hätte. Sie bekommt ein Angebot, das ihr Leben retten kann, von einer Person, die sie schon sehr lange kennt, ihrer Schwester Bettina. Und das mehr per Zufall. Bettina besucht Susanne im Krankenhaus. Auf ihrem Nachttisch liegt eine Zeitschrift. Eine von diesen Gratis-Info-Zeitschriften, die in den Krankenhäusern ausliegen. Lebenslinien. Vom Selbsthilfeverein Lebertransplantierte Deutschland.
Und sie hatte in dieser Zeitung geblättert und hatte einen Artikel über eine Leberlebensspende gelesen und hat dann zu mir gesagt, du, hast du das gelesen? Das machen wir. Und da habe ich gesagt, wie, das machen wir? Ja, da hat jemand einen Teil seiner Leber gespendet und das mache ich auch. Ich werde für dich die Leber spenden.
Susanne ist überrascht und auch ein wenig überrumpelt von dem spontanen Angebot ihrer Schwester. Ihrer 17 Monate älteren Schwester Bettina, die alle Tina nennen. Als Kinder haben die beiden um die Aufmerksamkeit der Eltern gekämpft. Bei Leichtathletikkämpfen versucht die Bessere zu sein. Typisch Schwestern eben. Tina, die sie als Teenager aufgeklärt hat und bei beiden Hochzeiten ihre Trauzeugin war. Dass Susanne und Bettina Schwestern sind, sieht man auf den ersten Blick. Beide sind schlank und zierlich und haben dunkle Haare, die ihre feinen Gesichtszüge umrahmen. Sie haben die gleiche hohe Stirn, die gleichen Lachfältchen um die Augen. Sogar die Augenbrauen sind ähnlich geschwungen.
Wir haben uns immer sehr, sehr stark verbunden gefühlt. Immer schon. Und als meine Schwester halt krank wurde, da habe ich gesagt, irgendwann bin ich bei dir. Wenn irgendwas passiert, ich bin bei dir und werde dich begleiten.
Wann das passieren und wie diese Begleitung dann konkret aussehen würde, das war Bettina lange Zeit nicht klar. Erst der Artikel in der Zeitschrift bringt sie auf die Idee.
Wenn man so eine Verbindung hat wie ich mit meiner Schwester, dann überlegt man einfach nicht lange, weil ich habe gesagt, dann ist das okay, komm. Das ist dann ihre Chance und diese Chance müssen wir wahrnehmen. Es war wirklich ihre letzte Chance.
Ich fand das eigentlich ganz verrückt, weil das war ja bisher meine Krankheit. Das hört sich jetzt ganz blöd an. Das war ja immer irgendwie, wie kann mir da jetzt jemand helfen, ausgerechnet dann auch meine Schwester. Das war für mich eigentlich unvorstellbar.
Kurzer Info. Dass ein gesunder Erwachsener freiwillig einen Teil seiner Leber spendet, ist noch gar nicht so lange möglich. Erst 1989 verpflanzte ein Chirurg in Chicago ein Leberteil von einer Mutter erfolgreich in ihr krankes Kind. Anders als bei einer Organspende nach dem Tod ist die sogenannte Lebensspende nur unter nahen Verwandten oder einander persönlich verbundenen Menschen erlaubt. So steht es im deutschen Transplantationsgesetz.
Es war für mich ein Bedürfnis, das zu tun. Für mich war das auch klar, dass ich das mache. Das war auch gar keine Frage. Ich bin ein Bauchmensch, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe es einfach getan, weil ich habe immer gesagt, ich will mit ihr alt werden. Und bei ihr war es halt sehr brenzlig.
Wow, was für eine Entscheidung. 60% der eigenen Leber zu spenden, um der Schwester Lebenszeit zu schenken. Auch für Susanne stelle ich es mir gar nicht so einfach vor, damit umzugehen. Natürlich, bestimmt freut man sich über diese selbstlose Geste, ist vermutlich auch erleichtert und heilfroh über die Chance. Aber gleichzeitig gibt es doch sicher auch Bedenken und Zweifel, was das eigentlich für die andere Person bedeutet.
Zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, wusste ja auch kein Mensch, was sich wirklich dahinter verbirgt, was das für den Spender bedeutet. Was macht das mit einem? Welche Lebenserwartung? Besteht Lebensgefahr? Gleichzeitig habe ich gesagt, toll, also das kann man das wirklich? Aber ich fand das von ihr einfach auch toll. Und meine Schwester hat das große Glück, die war nie krank. Und die ist von einem Termin zum anderen gehüpft und hat das gemacht und das. Und da habe ich gesagt, Tina, das ist jetzt unangenehm, was jetzt kommt. Nein, ach, das schaffe ich alles. Ich habe auch festgestellt, der Spender hat ein Lebensproblem. Macht er es nicht, hat er eventuell das Problem, dass er einen Menschen, dem er hätte helfen können, verliert. Und macht er es, hat er eventuell lebenslänglich selber ein gesundheitliches Problem. Er hat ein Problem, ob er Ja sagt oder ob er Nein sagt.
Natürlich hat man Ängste, aber ich habe gesagt, ich mach's und dann mache ich das auch. Ich habe mich da ja in eine ganz, ganz andere fremde Welt begeben. Wir sind ja in der Charité operiert worden, dieses Riesengebäude. Da musste ich von da nach da nach da und meine Schwester wurde immer ruhiger und für mich war das in dem Moment spannend, weil ich kannte diese ganzen Dinge nicht.
Auch wenn sie sich im Kopf schon mit dem Gedanken an eine mögliche Transplantation beschäftigt hat, ahnt Tina nicht, was alles auf sie zukommen wird. Vorsichtshalber kündigt sie ihre Stelle in einem Modegeschäft, weil sie nicht weiß, wie lange sie ausfallen wird. Allein schon die Voruntersuchungen ziehen sich mehrere Wochen hin. Nach Blutuntersuchung, Bestimmung von Leber- und Nierenwerten, Hepatitisimpfung, EKG, Lungenfunktionstest und vielen weiteren Untersuchungen gibt es keine medizinischen Einwände gegen die Operation. Kurz vor Weihnachten ruft Susanne ihre Schwester Tina an. Die Transplantation soll im Januar stattfinden.
Okay, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird's ernst. Und da hat meine Schwester gesagt, du kannst bis zum letzten Moment kannst du absagen. Wenn du sagst im letzten Moment, du hast irgendwo Zweifel, Angst, kannst du es lassen.
Wenn du das nicht machen möchtest, es ist überhaupt kein Problem, dann machen wir das nicht. Ich habe ihr immer wieder gesagt, das musst du jetzt nicht tun, nur weil du den Weg bis hierhin gegangen bist. Es ist für mich vollkommen verständlich, wenn du jetzt noch irgendwann sagst, nein.
Aber Tina ist sich ganz sicher. Ein Rückzieher kommt für sie nicht in Frage. Obwohl ihr ein Arzt bei den Voruntersuchungen erzählt hatte, dass in den USA gerade erst ein Spender auf dem OP-Tisch gestorben ist. Am Tag der Transplantation wird Tina als Erste aus dem Krankenzimmer geholt und in den Operationssaal geschoben.
Und dann bin ich ja erstmal aufgeschnitten worden, um dann nochmal final zu sehen, ob es auch wirklich passt. Und meine Schwester war oben im Zimmer.
Diese Zeit von 7 bis 11, das war für mich eigentlich die schlimmste Zeit, die ich bisher in meinem Leben hatte. Dieses Nichtwissen, was machen die jetzt mit ihr, was ist da jetzt, jetzt liegt sie da schon. Und bis ich dran komme, liegt sie da geöffnet ohne ihre Leber. Ne? Das war grauenvoll.
Ich kann mir vorstellen, was für eine Erlösung es für Susanne gewesen sein muss, als sie endlich erfährt, bei Tina ist alles okay. Und wie furchtbar und nervenaufreibend dieser Tag für ihre Mutter gewesen sein muss. Beide Töchter auf dem OP-Tisch und nicht zu wissen, geht alles gut oder verliere ich eine Tochter? Im schlimmsten Fall sogar beide. Fast 10 Stunden dauert es, bis die Schwestern zur Überwachung auf die Intensivstation kommen.
Und dann haben die wirklich in der Charité ihr Bett neben mein Bett geschoben und dann konnten wir uns das erste Mal anfassen.
Da haben wir beide auch geweint, weil das war sehr emotional, weil wir wussten beide, wir haben die OP überstanden. Vor allen Dingen, dass man sieht, okay, der andere, der hat es auch gut überstanden. Es kann ja alles passieren. Und dass das dann halt gut ausgeht, das ist schon, also die Medizin ist dann schon ein kleines Wunder, muss ich schon sagen. Ja.
Das muss man, glaube ich, erst mal sacken lassen, oder? Es gibt Momente im Leben, die sind so überwältigend, dass man erst viel, viel später realisiert, was da eigentlich passiert ist. Was man gesagt oder getan hat und was man damit bewirkt hat. Und die Geschichte von Susanne und Tina ist noch nicht zu Ende. Denn es gibt Komplikationen. Tina geht es nach der OP gar nicht gut. Der Bauchraum schließt sich nicht richtig und sie muss nochmal operiert werden. Bei Susanne ist die Angst sofort wieder da.
Sie hatte dann, da ist die Gallenflüssigkeit in dem Bauchraum. Das ist schon ein ganz tragischer Moment, weil man hat ja dann schon Schuldgefühle, weil das ja jetzt passiert ist, weil sie mir das Leben retten wollte. Das waren Momente, die schon sehr beängstigend waren. Aber als das überstanden war, habe ich dieses Angstgefühl nie wieder gehabt.
Nach 4 Wochen wird Tina endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Susannes Körper hat die Leber ihrer Schwester gut angenommen und sie fahren zusammen in die Reha. Auf dem Bauch haben beide die gleiche große Narbe und müssen lernen, die Schonhaltung aufzugeben und wieder richtig zu atmen. Tina erholt sich schnell von den Strapazen. Und für Susanne fängt jetzt ein ganz neues Leben an.
Ich war seitdem, das muss man sich vorstellen, seit 24 Jahren nur einmal für eine Woche im Krankenhaus. Und wenn man das sieht, was da passiert ist, das ist für mich unbeschreiblich. Das ist eigentlich so dieses Geschenk, was man da bekommt, dass man wirklich die Chance hat auf ein komplett normales Leben und wieder Pläne machen.
Mit ihrem Mann unternimmt Susanne nun viele Reisen in andere Länder. Für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Aber für Susanne etwas, das sie vor der Transplantation nie hätte machen können. Für sie fühlt es sich an, als hätte sie endlich ein richtiges Leben, das mittlerweile übrigens gar nicht mehr so weit entfernt ist von der Wunschvorstellung, die sie mit Anfang 20 hatte, bevor die Krankheit ihre Pläne kaputt gemacht hat.
Ja, ich habe einen Mann geheiratet, der 2 Kinder hat. Die habe ich mitgeheiratet. Ich bin jetzt mittlerweile 5-fache Oma. Und ich lebe dieses Oma-Leben auch mit ganz viel Glück und Freude. Also ich genieße das voll und ganz, weil das einfach, und das sage ich auch immer, und das wissen die auch alle, dass ich sie ja eigentlich nie hätte, wenn das nicht passiert wäre. Das ist also für mich ist das so das i-Tüpfelchen so auf meinem Leben, dass ich das, was ich mir eigentlich am meisten gewünscht habe, Kinder, auch wenn es Beutekinder sind, aber ein Familienleben im klassischen Sinne einfach erleben darf.
Auch sportlich startet Susanne noch einmal richtig durch und nimmt 2013 an den Winterspielen der World Transplant Games teil. Sie wird sogar Weltmeisterin im Super-G. Das ist eine Disziplin zwischen Abfahrt und Riesenslalom. Und beim Riesenslalom selbst kommt sie auf den 2. Platz.
Und als ich die erste gewonnen habe, habe ich meine Schwester angerufen und gesagt, wir haben Gold. Ja, wir haben Gold gewonnen. Und habe direkt den ersten Gedanken, habe ich gesagt, das ist ihre und meine.
Was soll mit meinem Körper passieren, wenn ich ihn nicht mehr brauche? Soll er unversehrt bleiben oder überlasse ich meine Organe, mein Gewebe, meine Knochen, Knorpel und Sehnen Menschen, die sie dringend brauchen? Mir persönlich gefällt ja der Gedanke, meinem Tod einen Sinn zu geben und schwerkranken Menschen zu helfen. Aber das sind Fragen, die jeder nur für sich beantworten kann und die meisten vor sich herschieben. Für Susannes Schwester Tina ist die Antwort klar.
Das war das Beste, was ich machen konnte, weil meine Schwester lebt. Klar, sie muss Medikamente nehmen und sie achtet aber auch sehr auf sich. Sie achtet auch sehr auf das geschenkte Organ. Also sie ist ein Mensch, der sehr, sehr gut damit umgeht. Und ja, ich sag mal, jeder Schmerz oder jede Situation hat sich einfach gelohnt. Das auf jeden Fall, also 100% sogar.
Hinter jeder Organspende stehen zwei Geschichten. Von denen, die spenden und von denen, die die Spende empfangen. Die Silber- und Goldmedaille hat Susanne von einem Juwelier halbieren und neu zusammenfügen lassen. Zu zwei Medaillen mit einer Silber- und einer Goldhälfte, jeweils eingefasst in Acryl. Die eine davon steht bei ihrer Schwester in der Pfalz, ihrer Lebensheldin.
Ohne die Spende meiner Schwester würden wir beide hier nicht sitzen. Sie ist der wichtigste Mensch hier. Und je länger dieses Organ hält, je mehr man machen kann, je mehr man erleben kann, umso schwerer wird der Wert. Also es wird immer, diese Wertschätzung wird immer tiefer für das, was gemacht wurde. Weil das einfach ein riesengroßes Paket Glück ist. Das ist, man kann das eigentlich manchmal gar nicht so fassen. Das ist wirklich, je länger es gefühlt wird, umso gewaltiger ist es.
Das war Mein Mensch. Heute Susanne und das größte Geschenk. Autorin dieser Folge war Claudia Heißenberg. Diese und alle Geschichten aus den letzten Staffeln findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Mein-Mensch-Geschichten gefallen, teilt sie doch auch super gerne mit Leuten, die auch Geschichten aus dem wahren Leben mögen. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. In der nächsten Folge erzähle ich euch von Britta, die herausfindet, dass ihr komplettes Leben auf einer Lüge aufbaut. Der Mann, den sie 18 Jahre für ihren Vater gehalten hat, ist nicht ihr echter Vater. Nach einer ziemlichen Odyssee begegnet sie dann jemandem, bei dem sie etwas erlebt, wonach sie sich immer gesehnt hat. Und nun noch ein Tipp von mir. Auch im Podcast Das wahre Leben geht es um bewegende Biografien. Michael Steinbrecher spricht mit Menschen über Erfolge, Misserfolge, Rückschläge und Wendepunkte im Leben. Das wahre Leben. Jeden zweiten Sonntag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.